Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo, und ich falle einfach mal direkt mit der Tür ins Hause. Welche Ängste und Komplexe hatten Sie so als Teenager? Und gleich nächste Frage, würden Sie diese nochmal ausleben wollen? Und zwar in Form eines Computerspiels. Unser Spieleexperte stellt uns heute ein Spiel vor, das nämlich genau das tut. Und das ziemlich erfolgreich. So klingt es schon mal. Zuerst lassen wir aber erstmal das Filmjahr-Revue passieren. Ganz ohne Komplexe hoffentlich. Schön, dass Sie dabei sind. Heute hier im Kompressor. Wenn man einen Film schaut, egal ob im Fernsehen, Kino oder Streaming, was am Ende gesendet wird, ist das Ergebnis eines langen Entscheidungsprozesses. Nicht nur kreativer Art, sondern auch wirtschaftlicher. Und dieses Jahr haben in der Filmbranche ein paar Themen dominiert, auf die wir jetzt nochmal schauen, wie zum Beispiel die wirtschaftlichen Fusionspläne von Hollywood-Studios, Produktionsfirmen, Streaming-Anbietern. Dieses Jahr waren das Fusionspläne in noch nicht gekanntem Ausmaß. Und dazu kommt noch das Thema künstliche Intelligenz. Da hat ausgerechnet dieses Jahr Disney eine Abmachung zugestimmt, dass ihre Charaktere mit KI verwendet verwurstet werden dürfen. Und als wäre das nicht genug, mischt sich US-Präsident Donald Trump noch in die Filmpolitik ein, wie noch kein anderer amerikanischer Präsident vor ihm. Manche sagen, das könnte das Ende von Hollywood sein. Und was in Hollywood passiert, wird sich auch auf die deutsche Filmwirtschaft auswirken. Ein Hoffnungsschimmer? Vielleicht die Reform der Filmförderung. Hier sollte 2025 eigentlich ein Entscheidungsjahr werden. Nun ist das Jahr zu Ende. Christian Berndt stellt die kontroversesten Debatten des Filmjahres für uns zusammen.
Die Kraft unserer Ahnen liegt hier.
Das Kinojahr 2025 endet spektakulär mit Avatar Teil 3 und Disneys Animationsfilm Zoomania 2 erreichte im November schneller als jeder andere Film der Kinogeschichte 1 Milliarde Zuschauer. Es gibt sie noch, die großen Kinoerfolge, so der Filmexperte vom Hollywood Reporter Scott Roxborough. Trotzdem ist die Stimmung in Hollywood düster. 2025 haben sich die Krisen der Filmindustrie verdichtet.
Ich denke schon, dass dieses Jahr ein Wendejahr war. 2025 war das Jahr, wo die großen Entscheidungen getroffen wurden und die Zukunft der Unterhaltungsbranche angefangen hat.
Die Hollywood-Studios stehen seit Jahren unter dem Druck der Streaming-Konkurrenz. Die Folge ist ein massiver Konzentrationsprozess. Und der erreichte 2025 neue Ausmaße. Erst übernahm die Filmgesellschaft Skydance die Paramount-Studios. Jetzt tobt eine Übernahmeschlacht um den Medienkonzern Warner Bros. Discovery, zu dem die traditionsreichen Warner-Studios gehören.
Das ist schon interessant, weil es ist so eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera.
Denn um die Übernahme von Warner konkurrieren Netflix und Paramount Skydance. Chef von Paramount Skydance ist David Ellison, Sohn des Tech-Milliardärs Larry Ellison und Unterstützer Donald Trumps. Mit Warner Discovery würden die Ellisons auch CNN übernehmen und sie haben bereits angekündigt, nach einer Übernahme den als Trump-kritisch geltenden Sender politisch umzubauen.
Viele in Hollywood haben Angst, dass dann Trump noch mehr Macht über die Medienlandschaft gewinnt. Und Paramount verspricht ziemlich viele Kosteneinsparungen durch eine Fusion. Und meistens bedeutet Kosteneinsparungen Entlassungen in Massen. Insofern viele sehen das ziemlich negativ.
Sollte allerdings Netflix Warner übernehmen, wird befürchtet, dass die Warner-Filme künftig vor allem online erscheinen und die Streamer endgültig über das Kino siegen. Beide Optionen, Netflix oder Paramount, lassen Hollywoods Kreative erschaudern. Aber noch ein anderes Thema hält die Branche in Atem.
Noch größer und bedrohlicher für viele ist KI. Wir haben gesehen, dass vor kurzem Disney einen großen Deal gemacht hat mit OpenAI, große KI-Firma, wo die denen die Rechte gegeben haben an viele ihrer Zeichentrickfiguren, von Mickey Mouse bis Buzz Lightyear, um Projekte zu entwickeln, wo Leute dann selber mit diesen Disney-Figuren ihre eigene KI-Filme machen können.
Dabei hat Disney über Jahrzehnte alles getan, um seine Marken zu schützen. Jetzt will sich der Konzern an die Spitze der KI-Bewegung setzen, doch viele befürchten, dass Disney damit die Grundlagen der Hollywood-Produktion zerstört. Auf jeden Fall werden diese Entwicklungen auch die deutsche Filmwirtschaft treffen, die gerade in einer der tiefsten wirtschaftlichen Krisen ihrer Geschichte steckt.
Das Bild hat sich deutlich verdüstert. Insbesondere kleinere und mittlere Produktionsunternehmen haben es immer schwerer.
Deswegen, so die Geschäftsführerin der Produktionsallianz Michelle Müntefering, wartet die Branche dringend auf die versprochenen gesetzlichen Reformen. Die vorherige Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte parallel zum neuen Filmförderungsgesetz eine Investitionsverpflichtung für Streamer und TV-Sender sowie Steueranreize für Filmproduktionen einführen wollen. Beides gibt es längst in anderen europäischen Ländern. Das neue Filmförderungsgesetz trat 2025 in Kraft. Die beiden anderen Reformmodelle konnten nach dem Aus der Ampelregierung nicht mehr verwirklicht werden. Aber der neue Kulturstaatsminister Wolfram Weimer kündigte ihre Umsetzung an.
Wir planen, so sieht es der Koalitionsvertrag vor, in den beiden Feldern Steueranreiz und Investitionsverpflichtung nun voranzugehen.
Doch zuerst legte Weimar das Steueranreizmodell auf Eis, weil er keine Einigung mit den Ländern über die Finanzierung erreichen konnte. Stattdessen verdoppelte er die Filmförderung des Bundes. Allerdings sind diese Auszahlungen durch den Koalitionsvertrag an die Einführung einer Investitionsverpflichtung gebunden. Dass Weimar nach Verhandlungen mit den Streamern nun aber statt verpflichtender auf freiwillige Abgaben von Netflix und Co. in die hiesige Filmwirtschaft setzt, wird in der Branche scharf kritisiert. Und auch der Koalitionspartner SPD hält nichts von Weimars Stil und fordert eine Investitionsverpflichtung, so der kultur- und medienpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Martin Rabanus. Und ihn überzeugt auch nicht Weimars Argument, die Streamer hätten Investitionen in den deutschen Standort zugesagt, während sie bei einer Investitionsverpflichtung nach EU-Recht auch in anderen Ländern investieren könnten.
Wir sind bei der gesetzlichen Investitionsverpflichtung im europäischen Recht. Das gilt aber übrigens auch für Absichtserklärungen. Also wenn jemand dann merkt, die Geschäfte laufen in Ungarn, Tschechien oder sonst wo leichter, dann hilft uns das auch nicht weiter. Insofern ist es eine Chimäre, dass die Freiwilligkeit zu 100% in den deutschen Standort fließt.
2025 hätten die Förderreformen endlich umgesetzt werden sollen, daraus wurde nichts. Und die kriselnde deutsche Filmwirtschaft geht noch verunsicherter ins neue Jahr.
Christian Berndt war das über die Themen der Filmindustrie, die dieses Jahr dominiert haben. Wir bleiben beim Thema Film. Das Jahr geht zu Ende. Wir schauen jetzt nicht auf dieses Jahr zurück. Wir blicken auch nicht ins nächste Jahr, sondern wir schauen, was dieses Jahr zu Unrecht übersehen wurde. Und da widmen wir uns jetzt einem Dokumentarfilmemacher, der ist in diesem Frühjahr kurz vor seinem 80. Geburtstag gestorben, Hans-Andreas Guttner. Mein Kollege Matthias Dell stellt ihn uns jetzt vor. Vielleicht kennt ihn nicht jeder. Matthias, wie hast du denn den Filmemacher Hans-Andreas Guttner entdeckt?
Ja, ich kannte ihn auch ganz lange nicht, obwohl ich sagen würde, dass ich mich mit Dokumentarfilmen doch etwas intensiver beschäftige. Und tatsächlich hat es gebraucht, dass vor 3 Jahren in Berlin das Cinema Transtopia geöffnet hat. Das ist so ein Filmkunsthaus mit so einem Schwerpunkt auf eben transnationale Kinos und Communities. Und da gab es ein Eröffnungsprogramm. Und zu diesem Eröffnungsprogramm hat der Dokumentarfilmemacher Cem Kaya, den vielleicht einige kennen, weil der diesen wunderbaren Film über die türkische Popmusik und Popkultur in Deutschland gedreht hat. Liebe, D-Mark, Tod ist auch gerade in der ARD-Mediathek zu sehen. Eine absolute Granate von Film. Genau, und der hatte ein Programm gemacht und hatte für dieses Programm eben eingeladen, den Film Im Niemandsland von 1983 von eben Hans-Andreas Guttner. Und als ich den gesehen habe, war das wirklich so eine Art epiphanischer Moment, was man nicht häufig hat, wenn man Sachen entdeckt, dass man dachte, das ist eigentlich ein unmöglicher Film. Ich sehe da irgendwie in München von 1983 mit türkischen Jugendlichen, zweite Generation, die sich in James Dean reinträumen, um ihre Zurücksetzung irgendwie bearbeitet zu kriegen.
Epiphanisch, okay. lange nicht mehr gehört. Das Wort, wie ist er denn auf dieses Thema überhaupt gekommen und auf diese Jugendlichen, die James Dean verehren, gestoßen?
Na, was ihn auszeichnet, ist, glaube ich, so ein genaues Hinschauen, aufmerksam sein und Empathie haben. Er wurde 1945 geboren und begann dann Mitte der 70er Jahre Filme zu machen. Anfangs waren das Kurzfilme, dann wollte er irgendwann seinen ersten Spielfilm machen und den wollte er machen über so weiße deutsche Jugendliche in München, hat dafür recherchiert mit einem Streetworker und der hat ihn darauf aufmerksam gemacht, wie er dann nämlich vor 3 Jahren aus Anlass dieser Eröffnung im Cinema Transtopia bei uns im Programm erzählt hat. Also wiesen ihn diese Streetworker auf die migrantischen Jugendlichen hin.
Dass hier eine Generation total verloren ist, die man überhaupt nicht wahrnimmt. Das heißt, sie stand so neben der Gesellschaft. Damals hat man die Gastarbeiter nicht wahrgenommen, die standen gerade am Bahnhof herum, es war das am Beginn. Und dass die Kinder hatten und Frauen war überhaupt nicht vorgesehen. Man hat das einfach nicht notiert, dass es diese Kinder gibt. Und da haben die versucht, irgendwo einen Platz für sich zu finden. Und natürlich haben sie sich überhaupt nicht zu Hause gefühlt. Die Eltern haben zu mir gesagt, zeig doch, wie ihr in die Moschee geht. Die sind aber nie in die Moschee gegangen. Ja. Gleichzeitig mit den Deutschen, weil sie sich da ein bisschen ausgedrängt fühlen, konnten sie auch nicht umgehen. Also haben sie sich diese Ersatzwelt geschaffen.
Und die zeigt dann eben dieser Film Im Niemandsland von 83, die Jugendlichen als Tads mit so tollen Elvis Rock'n'Roll tanzend oder eben auch im Kino Kung-Fu-Filme schauen. Das klingt dann so.
Rede! Von wem bist du bezahlt worden? Kung Fu mag ich, weil ich nach James Dean Bruce Lee verehre.
Das war einer der Entschuldigung, das war ich zu früh. Eine der Jugendlichen, genau. Und diese Popkulturbegeisterung, die zieht sich durch die ganze Pentalogie, zu der im Niemandsland gehört.
Also Pentalogie heißt, es gibt fünf Filme und die handeln dann alle von Arbeitsmigration nach Deutschland, oder?
Genau, das sind fünf Filme, die er gedreht hat zwischen 1979 und Mitte der 90er Jahre. Er hat das damals genannt, Europa, ein transnationaler Traum. Heute würden wir wahrscheinlich von postmigrantischem Leben in Deutschland sprechen. Und die Filme sind alle irgendwie bemerkenswert, sehr verschieden. Der erste, ich nenne jetzt mal die Titel, was vielleicht auf etwas vieles, aber aus Respekt vor dem Werk. Der erste heißt Alemannia, Alemannia, Germania, Germania, Kurzfilm, 20 Minuten, die Reise im Zug von eben Gastarbeitern, sogenannten, nach Deutschland. Dann hat er ein Projekt gemacht in Nürnberg, in Fürth, Familie Villano kehrt nicht zurück, 1981. Die besucht er dann in Mitte der 90er Jahre nochmal, eine italienische Familie, die eben in Fürth lebte. Die Kinder, 8 Stück an der Zahl, sind stellenweise in den 90er Jahren in Italien wieder beziehungsweise auf Deutschland verstreut. Und aus diesem Film stammt auch den Song, den wir gerade gehört haben, diesen 1992-93er Hit What's Up, mit dem er also losfährt auf diese Reise. Und dann gibt es noch die beiden quasi Großstadtfilme. Das eine ist eben Im Niemandsland von 83 in München und der andere 1989, Dein Land ist mein Land, in Hamburg, mit einer Protagonistin, einer sehr klugen, reflektierten Teenager-Mädchen, die selber später Filmemacherin geworden ist, Ayşe Pollard, also mit auch einem türkischen Hintergrund. Und die läuft da ganz absurd an der Hafenstraße, damals besetzt, umkämpft, zwischen Punks und Hausbesetzern rum und macht sich Gedanken über ihr Leben. Also auch ein ganz wahnsinnig aufregender und für die westdeutsche Geschichte eigentlich ziemlich wichtiger Film.
Und wenn er 1979 angefangen hat mit diesem Film, das war recht neu, oder täuscht das? Oder was macht Güttners Sicht auf das Thema dann so besonders?
Also das ist der Punkt, den man heute hat, dass man denkt, wow, das sind ja die ganzen Fragen, mit denen wir uns immer noch rumschlagen im Thema Migration. Das ist also sehr früh. Ich habe darüber mit Cem Kaya nochmal gesprochen, weil der ja eben bei seiner Archivbeforschung für Liebe, D-Mark und Tod eben dafür zu viel geforscht hat. Und der sagt, es gibt Mitte der 70er Jahre so Fernsehbeiträge über Migration, die suhlen sich aber viel in so einem Elend. Und dann beginnt eben was anderes, wozu Güttner gehört, die dann versuchen, eben das Gastarbeiterleben anders zu zeigen. Erzählt aber auch noch, dass es eben dann eine Rezession gab und sich eben das Klima gegenüber den Gastarbeitern, den Migranten, änderte. Und genau, und das auch zu den 70er Jahren gehört.
Es gibt eine Debatte im Feuilleton zwischen 75 und 78 über die deutsche Identität auch. Wer sind wir Deutschen? Dann hat man eben diese Migranten und Migrantinnen und man muss sich da irgendwie positionieren. Und man hat diese Vergangenheit und diese Vergangenheit ist ja immer noch präsent. Die Entnazifizierung hat ja in dem Sinne gar nicht stattgefunden so wirklich. Und auf einmal muss man sich halt unbequeme Fragen stellen lassen und muss dann auch mit dem eigenen Selbstbild hadert man dann eben auch. Und auf einmal geht es darum, ja, schaut mal eure Privilegien.
Genau, und was man immer wieder merkt beim Schauen der Filme ist auch, wie alt diese Fragen sind, um die es geht. Also wenn wir hier einen der Jugendlichen aus Im Niemandsland hören, der sich so Gedanken macht über seine Stellung in der Gesellschaft.
In Deutschland gefällt mir das, dass jeder Mensch also gleichberechtigt ist. Also kein Mensch ist, wird so unterdrückt so schnell. Also was mir nicht gefällt, also ist die Diskriminierung. Die Leute, also die, besser gesagt wir, die Ausländer, werden also jetzt in der letzten Zeit mehr schlecht angeschaut. Früher war es ja nicht so. Früher waren wir gleich, also wenn man gleich Ausländer sagt, kommen als erstes die Türken in Frage.
Das ist zum Beispiel auch interessant, dieses Gespür dafür zu haben, wer damit gemeint ist mit dem problematischen Ausländer. Wird so, wie Leute heute wissen, wenn Friedrich Merz von dem Problem im Stadtbild redet, wer damit gemeint sein soll.
Also er hat auf thematischer Ebene sehr auf Augenhöhe gearbeitet, höre ich daraus. Und auch rein ästhetisch hat er anders gearbeitet. Er hat nicht so, wie man das von alten Dokus kennt, einfach Leute auf den Stuhl gesetzt und gesagt, jetzt erzähl mal.
Genau, oder was in der Zeit in den 70er Jahren sehr verbreitet war, so eine Art Cinema Verité. Man geht mit der Handkamera ran an die Realität und filmt die und er fängt an zu inszenieren. Und das ist wirklich bemerkenswert, wie er die Städte auch macht. Er hat so ein ganz tolles Interesse für Fahrten, also eine urfilmische Bewegung, die Zugreise der Migranten in Alemannia, Alemannia oder am Anfang von Familie Villano kehrt nicht zurück. Eine ganz lange Autofahrt, ganz früh am Morgen durch das helle Fürth. Und dann auch so im Prinzip von ihm kommen so Radio- oder Fernsehredeschnipsel rein von Politikern, die jetzt eben sagen, Deutschland ist kein Einwanderungsland und wir können uns die Ausländer nicht mehr leisten. Und dieses Verfahren des Kollagierens, also der Trennung von Ton und Bild, das ist auch sehr auffällig, schafft ihm so ein bisschen Freiheit beim Schneiden und macht eben auch einen ganz eigensinnigen Effekt, weil man die Leute bei etwas beobachten kann. Genau, und das ist irgendwie etwas, was damals sehr ungewöhnlich war, weil man auf so einen realistischeren Duktus beim Dokumentarfilm gesetzt hatte.
Und wir sprechen ja jetzt über ihn auch deswegen, weil du ihn als zu Unrecht vergessen kategorisierst. Wieso kam er damals einfach auch nicht genug an damit?
Naja, also Alemannia hat in Oberhausen einen Preis gewonnen, war aber auch umstritten. Familie Villano kehrt nicht zurück, läuft auf der Duisburger Filmwoche, kriegt aber auch Kritik, weil die Leute zum einen wegen dieser formalen Sachen so ein bisschen irritiert sind, ist das Inszenierung. Sie sind aber auch irritiert, weil da jemand eben die sogenannten Ausländer irgendwie anders zeigt, als es das Klischeebild von denen ist. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie stark er auf Popkultur setzt, also was er da an Comics, Radio, Fernsehen, Kino, McDonald's und so weiter reinfeuert. Und das hat mir dann der Alexander Scholz, der heutige Leiter der Duisburger Filmwoche, erklärt, der nämlich in letzter Zeit öfter mal Guttner-Filme außerhalb des Programms erklärt hat.
Es gibt diese popkulturellen Identitätsangebote und die nutzen alle. Und man sieht, was das für eine Integrationskraft hat, während die Menschen eigentlich in einer Gesellschaft leben, die irgendwie nicht so viel von ihnen wissen will. Aber dadurch, dass Menschen mit Migrationsgeschichte bei Guttner gezeigt werden, wie sie Comics lesen, wie sie Zeichentricksachen im Fernsehen gucken, wie sie mit dem Ghetto Blaster durch die Innenstadt laufen, wie sie ins Kino gehen, merkt man, die haben eine Art von Kulturteil, die eigentlich für alle gemeint ist und sind währenddessen aber nicht von der ganzen Gesellschaft gemeint und akzeptiert. Also was Popkultur kann, ist so ein Angebot zu machen, dass man sich im Fremden selbst erkennen kann.
Das ist eine sehr schöne Beschreibung und natürlich hat Alexander Scholz die Filme nicht erklärt, sondern in Duisburg gezeigt.
Also eine Schauempfehlung von dir. Wo können wir denn die Filme von ihm sehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Dass sie so unbekannt sind, hat ja damit zu tun, dass sie selten zu sehen sind. Also nur in so Festival-Zusammenhängen, wenn überhaupt. Er ist letztes Jahr auch in gewisser Weise ungünstig gestorben, sage ich mal, weil er Mitte April gestorben ist und Anfang Mai sowohl Oberhausen als auch das Münchner Dokumentarfest angefangen haben, das er mitbegründet hat in den 80er Jahren. Da wäre jetzt vielleicht die Hoffnung, dass die in diesem Jahr nochmal eine Retrospektive machen oder zumindest eine Hommage machen oder dass vielleicht andere Kinos diesen Schatz entdecken, den man mit dieser Pentalogie hat, um auf das Werk von Hans-Andreas Guttner aufmerksam zu machen, weil das nämlich sowohl eben formal als auch politisch und gesellschaftlich total interessant ist.
Ich mag es, dass du gedanklich schon im nächsten Jahr bist. Also Guttner ist dieses Jahr gestorben, richtig. Vielen Dank, Matthias Dell, dass du uns den Dokumentarfilmemacher Hans-Andreas Guttner und dessen Filmreihe Europa, ein transnationaler Traum, hier vorgestellt hast. Vielen Dank.
Bitte sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Frederik Würwig.
Mit seinen bissigen Karnevalsmotiven hat der Düsseldorfer Bildhauer und Illustrator Jacques Tilly den Ärger Russlands auf sich gezogen. Deshalb sollte heute Vormittag in Moskau ein Prozess gegen ihn beginnen. Doch der wurde nun verschoben. Zur Begründung hieß es, die vom russischen Staat bestellte Verteidigerin sei wegen einer Dienstreise nicht anwesend. Nun soll die Hauptverhandlung am 28. Februar stattfinden. Ohnehin in Abwesenheit Tillys. Frank Eichmann berichtet.
Tilly hatte nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine mehrfach Motivwagen gestaltet, die sich satirisch mit Wladimir Putin auseinandersetzten. So zeigte er Putin in einer Wanne, gefüllt mit ukrainischem Blut. Die Staatsanwaltschaft in Moskau sieht darin das öffentliche und wissentliche Verbreiten falscher Informationen über den Einsatz der russischen Armee. Darauf stehen 5 bis 10 Jahre Haft. Dieser Paragraph im Strafgesetzbuch wurde schon 100-fach gegen Kriegskritiker eingesetzt, nun aber erstmals in Abwesenheit gegen einen ausländischen Künstler.
In Österreich sorgt ein neues Buch über prominente Frauen für Streit. Darin sind etwa Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner, Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek sowie die Choreografin Florentina Holzinger zu finden. Insgesamt 77 Österreicherinnen werden einzeln vorgestellt in Ich-Erzählungen. Nun üben einige von ihnen laut der Zeitung Der Standard Kritik daran. So sagt die Singer-Songwriterin Anja Plaschk alias Soap and Skin, dass sie mit der Autorin des Buches nie gesprochen und ihre Beschreibung auch nie freigegeben habe. Die Autorin Stefanie Sargnagel teilte mit, von ihr tauchten zwar keine falschen Aussagen auf, sie könne aber auch nicht bestätigen, vorher kontaktiert worden zu sein. Das Buch »We are Austria« ist im Molden Verlag erschienen. Der teilte mit, man habe alle noch lebenden Porträtierten rechtzeitig vor dem Druck kontaktiert. Eine Antwort habe es aber nicht immer gegeben. Lange haben Hörbücher geboomt. Jetzt werden nicht mehr ganz so viele neue Nutzende erreicht. Das geht aus Zahlen des Börsenvereins, der GfK und aus der ARD-ZDF-Online-Studie 2024 hervor. Demnach bleibt der Markt für digitale Hörbücher stabil nach den Höchstwerten während der Corona-Pandemie. Anstatt mehr Hörbücher zu verkaufen, entstehe Wachstum durch ein professionalisierteres Angebot und abo-basierte Geschäftsmodelle, hieß es. Laut der Statistik wurden in diesem Jahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 14.900 digitale Werke neu veröffentlicht. Das waren etwa 1.400 mehr als 2024. Er galt als Erneuerer der französischen Science-Fiction. Nun ist der Schriftsteller Pierre Bordage gestorben im Alter von 70 Jahren. Das teilten seine Verlage mit. Der Bestseller-Autor trug ab den 1990er Jahren dazu bei, dass französische Science-Fiction-Romane populär wurden, in einer Zeit, in der das Genre von englischsprachigen Autoren dominiert wurde. Der Erfolg von Bordage begann mit der Trilogie Les Guerriers du Silence, deren erster Band wurde 50.000 Mal verkauft. Die Trilogie wurde auch ins Deutsche übersetzt. Sie erschien unter den Titeln Die Krieger der Stille, Terra Mater und Die Sternenzitadelle.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Zum Ende dieses Jahres schauen wir in unserer Serie zu Unrecht vergessen auf Altes, Unbekanntes, zu Unrecht Vergessenes und entdecken es neu. Oder vielleicht kennen Sie die ausgegrabenen Schätze ja und sagen, na endlich, spricht mal jemand drüber. Jetzt geht es um ein Computerspiel und zwar ein Kritikerliebling. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ein preisgekröntes Spiel auch viel gespielt, viel verkauft wird. Consume Me heißt das Spiel und es hat den renommierten Hauptpreis vom Independent Games Festival gewonnen, aber zu so einem Verkaufsschlager ist es nicht wirklich geworden. Zu Unrecht frage ich jetzt Markus Richter, der sich Consume Me für uns angeschaut hat. Also Consume Me, konsumier mich, heißt das Spiel. Markus fordert uns das Spiel hier auf. Ich habe in den Trailer auch reingeschaut. Bisschen geht es auch um Essen konsumieren.
Es geht um Essen konsumieren. Es geht, also die Hauptfigur ist ein Teenager-Mädchen, Jenny. Und die Geschichte, wie es eben so kurz vor einem Schulabschluss einem Teenager-Mädchen gehen kann. Und ja, da ist einer zentralen Aspekte des Spiels eben die Tatsache, dass Jenny so eine innere Stimme hat. Und diese innere Stimme sagt immer, naja, abnehmen wäre schon eine gute Idee, damit du in Anführungszeichen gut aussiehst. Und das ist der Kern des Spiels. In verschiedenen Kapiteln geht es darum, so bestimmte Herausforderungen zu bestehen. Am Anfang ist das nur eine Diät einhalten und später soll man noch Schulaufgaben erledigen oder seine Fernbeziehung aufrechterhalten und so weiter und so fort. Aber Essen ist immer zentral.
Also ein bisschen gehen bei mir die Alarmglocken an, aber es liegt auch vielleicht daran, dass ich selber mal Teenager war und mir eingeredet wurde, ich müsste dünner sein. Und es ist ja auch wirklich ein ernstes Thema, Diätwahn. Aber hier geht es wirklich spielerisch darum, dass es Teil der Spieldynamik ist. Alles sehr niedlich, übertrieben inszeniert. Diese fiese innere Stimme, die vielleicht auch viele Menschen kennen, ist das etwas, gegen die man kämpfen muss in dem Spiel? Ist das so der Endgegner oder wie spielst du das Spiel?
Also wahrscheinlich liest man das so, aber im Spiel ist es so, das ist die innere Stimme, die Herausforderung gibt. Und die ist natürlich feindlich, feindgesinnt. Aber man kann nicht gegen die ankämpfen. Man wird immer wieder von ihr provoziert. Die sagt, du bist zu dick, du bist zu faul, du bist ja gar nicht. Ne, wer soll dich schon lieb haben? Also wirklich das ganze Klischee, was man kennt, aber auch in seiner fiesen Schärfe, wie das halt nur so eine innere Stimme auch kann. Und wenn du die abnimmst, dann wirst du halt alles besser. So die Quintessenz dieses Dings. Und spielerisch wird dann daraus eine To-Do-Liste aus verschiedenen Dingen, die man erledigen muss. Und die wiederum sind dann als Spielmechanik so eine Ansammlung von Minispielen. Ein Beispiel des zentralen Elements eben des Essens. Da sieht man so eine Box und es klingt alles total lustig, ist aber eigentlich fies. Man sieht so eine Box, die man wie ein Puzzle auskleiden muss. Und das Essen wird in so Puzzleformen, die so ähnlich wie Tetris-Bausteine sind, präsentiert. Und der Trick ist, dass die Formen, die dann ganz einfach reinpassen, eben oft einen hohen Nährwert haben. Und es gilt eben nicht nur, die Formen voll zu puzzeln, man soll auch einen bestimmten Nährwert, Nutris heißt er hier, unterschreiten. Anderes Beispiel, das Bartputzen, hat man einfach so eine Fläche, die ist voll geschmattert und da muss man mit so einem sehr wackeligen Mauszeiger über diese Fläche drüber wischen, damit die sauber wird. Und die Steuerung ist immer sozusagen sehr einfach, aber dann doch immer so sehr wackelig und kompliziert zu steuern, das heißt ganz schwierig zu meistern.
Ja, also so Nutri-Score, sag ich mal, zählen, Badezimmer putzen, also vielleicht kennen einige noch den Spieleklassiker Sims, da hat man ja seine Menschlein auch so ganz normale alltägliche Sachen machen lassen und es ist ja auch, das Simple kann ja auch total unterhaltsam sein. Trotzdem habe ich immer noch so ein bisschen Sorge, wenn ich höre, dass man da Kalorien zählen muss. warum wurde denn dieses Spiel jetzt ausgezeichnet?
Das ist übrigens ganz wichtig. Man zählt tatsächlich nicht Kalorien. Also das sagen die MacherInnen auch. Am Anfang gibt es sozusagen eine Content-Warnung, also eine inhaltliche Warnung. Wenn dich das Thema angeht, dann spiel es lieber nicht. Und das wurde extra nicht gemacht, dass man Kalorien zählt, sondern so einen fiktiven Wert, wo die Zahlen auch wirklich nichts damit zu tun haben. Also man kann aus dem Spiel keine Anleitung.
Okay, es ist nur die Spieldynamik.
Das ist nur die Spieldynamik, die natürlich im Klischee stimmt, aber sozusagen nicht eins zu eins übertragbar ist. Und dann ist eben ganz wichtig, bei den Sims, das ist ja so ein Spiel, da kannst du das machen. Also du kannst ein Haus bauen, du kannst eine Kernfamilie gründen und so, da wird aber keine Geschichte erzählt. Und das passiert hier aber. Es gibt die Geschichte drumherum. Und da geht es dann eben um sozialen Druck und Diätwahn. Und ich saß als, und das ist ganz wichtig, dass das ein Computerspiel ist. Ich saß als Spieler vor dem Spiel und dachte so, hey, Diät, ich hatte auch so das Gefühl, ein bisschen problematisch, aber letztlich ist es ein Effizienzproblem, was man spielmechanisch lösen kann. Und dann kommt es aber dazu, selbst wenn das klappt, gibt es Stress. Und weil es ein Computerspiel ist, will man diesen Stress halt vermeiden und kämpft sozusagen um das beste Ergebnis. Und dann wird einem irgendwann klar, man will nicht so leben. Und dann wird einem auch klar, Consume Me bezeichnet nicht nur das Essen einfahren, sondern auch, dass es so eine vereinnahmende Sache ist, dass man darum kämpft, klarzukommen, eine Figur zu haben, also eine schlanke in Anführungszeichen Figur, eine gute Figur in Anführungszeichen und gleichzeitig auch alles zu meistern. Und diese Geschichte wird aber sehr behutsam erzählt. Sie hat auch autobiografische Züge, die der Autorin Jenny Garcia. Und es geht eben dann auch um mehr als Essen. Es geht um diesen ganzen inneren Druck, den Teenager so haben. Und diese Mischung, dass du also diese ganz einfachen Spielmechaniken hast, die diesen Druck erstmal spielmechanisch umsetzen und die sich dann aber im Kopf des Spielers oder der Spielenden übersetzen zu, oh Gott, wie fürchterlich ist das eigentlich alles? Das ist, glaube ich, das Preisverdächtige. Und dann gleichzeitig noch geschafft zu haben, sozusagen zugänglich und leichtfüßig, wenn man das bei dem Thema überhaupt sagen kann, zu bleiben.
Und auch leichtfüßige Grafik, also so Pixel, quietschbunte Pixelgrafik, fast Kinderbuch-Style, aber irgendwie auch so Retro-Charme.
Genau, die spielt, glaube ich, auch eine Rolle. Ich glaube, die macht das Spiel, wenn man das sieht, denkt man erstmal so, was ist denn das? Und hat dann vielleicht gar nicht so viel Lust drauf, wenn man sich beschäftigt. Aber sie ist tatsächlich, spielt eine Rolle, eben das sozusagen leicht zu halten, auch wenn das Thema schwer ist. Und wurde, IGF wurde vorhin erwähnt, wurde auch nominiert für Visual Art und Design, hat es dann nicht gewonnen, aber immerhin auch in die Nominierung geschafft.
Also zwei kurze Abschlussfragen. Würdest du das Spiel empfehlen? Das klingt so. Und blickst du irgendwie anders auf das Thema, auch jetzt, nachdem du es gespielt hast?
Zu der ersten Frage. Ich glaube, ich würde das Spiel empfehlen, auch wenn ich glaube, dass man es nicht durchspielt. Das Spiel geht 6 bis 8 Stunden. Das ist gar nicht so lang für ein Spiel. Trotzdem hat man nach 3 Stunden sozusagen den Gag verstanden oder die Nachricht verstanden. Und danach ist auch gut. Man kann zu Ende spielen, muss aber nicht. Das lohnt sich aber auf jeden Fall. Ich würde es empfehlen. Hat sich mein Blick verändert? Nee, und ich glaube, das ist auch nicht das Ziel. Also ich habe mich sozusagen mit dem Thema, ich habe selber damals nicht drunter gelitten, ich habe mich mit dem Thema aber schon beschäftigt, mir war klar, dass das so ist. Ich glaube trotzdem, dass das ein wichtiges Spiel ist, weil es zwei Sachen machen kann. Das eine eben, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will, auf eine Art und Weise nachvollziehbar machen, wie sich das vielleicht anfühlen kann, auf eine Weise, die nicht zu schrecklich ist. Und das andere, vielleicht Menschen, die betroffen sind oder betroffen waren, also vielleicht auch, wie du es gerade deine Erinnerung erzählt hast, zu sagen, so, du bist halt damit nicht allein. Nicht jemand hat dieses Spiel über sich gemacht und auf sozusagen auf diese Art und Weise spielerisch der Welt gezeigt, wie das ist und dass man da rauskommen kann. Kleiner Spoiler, es ist nicht sozusagen wirklich alles so mega viel gut, aber es gibt auch ein gutes Ende dieses Spiels.
Ja, und alle haben die Probleme, die man irgendwie so als Teenager hatte. Und falls Sie auch Consume Me spielen möchten, es ist für den Computer, für Windows und Mac erschienen und kostet rund 15 Euro. Und danke, Markus Richter, fürs Vorstellen.
Sehr gerne.
Im Podcast-Markt gab es auch dieses Jahr wieder Veränderungen zwischen Krisenstimmung und neuen Highlights. Kaiser Rabi blickt für uns auf das Podcast-Jahr 2025 zurück.
So richtig aufregend war das Podcast-Jahr 2025 ehrlich gesagt nicht. Für einen bemerkenswerten Podcast-Moment muss man schon in die letzten Wochen des vergangenen Jahres zurückgehen. Am 23. Dezember 2024 veröffentlichten Rebecca Endler und Annika Brockschmidt eine Sonderfolge ihres Podcasts Feminist Shelf Control.
Feminist Shelf Control. Annika Brockschmidt und Rebecca Endler lesen Romance Novels.
Diskutiert wurde damals keine Romance-Novel, sondern das Buch In 80 Frauen um die Welt. Autor Thilo Mischke, damals designierter Moderator des ARD-Kulturmagazins Titel, Thesen, Temperamente.
Ich finde sogar angesichts des Inhalts ist der Titel sogar noch relativ zahm. Also ja. Er ist schlimm, aber...
Es ist immerhin eine feinsinnige Weltliteratur. Anspielung.
Analogie, ja.
Die Folge, die sich ausführlich mit Sexismusvorwürfen gegen Mischke und sein Buch beschäftigte und die dazugehörige Online-Debatte, zwangen die ARD, ihre Entscheidung für Thilo Mischke als neuen Titelthesen-Temperament-Moderator zurückzunehmen. Ein Beispiel für die Wirkmacht, die ein Podcast heutzutage haben kann. Podcasts sind nicht umsonst ein Millionengeschäft, in dem viel auf Nummer sicher gegangen wird. Das lässt sich besonders deutlich an einer Umstrukturierung bei Amazon sehen. Der Megakonzern hat im August die Podcast-Schmiede Wondery geschlossen, die er einst für sage und schreibe 300 Millionen Dollar gekauft hat. Storytelling-Podcasts, für die Wondery berühmt war, sind jetzt Teil von Amazons Hörbuchplattform Audible. Laber-Podcasts mit Promis gibt es bei Amazon natürlich auch noch. Mit ihnen werden schließlich die meisten Werbeeinnahmen generiert. Auch in Deutschland und nicht nur bei Amazon. Die vorderen Chartplätze auf allen Plattformen werden hierzulande auch 2025 vor allem von den bekannten Stimmen dominiert.
Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren.
Guna Maus.
Guna.
Guten Abend.
Abend. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gemischtes Hack. Mein Name ist Felix Lobrecht. Mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Tommy Schmidt.
Wobei, einen Neuzugang gab es dann doch. Ronzheimer, der Podcast des rasenden Bildreporters Paul Ronzheimer. Der ist immer mittendrin im politischen Geschehen.
Ich erlebe es hier täglich im Podcast und höre das auch von meinen ganzen Journalistenkollegen in den unterschiedlichsten Medien. Die Zeiten sind so verrückt geworden im politischen Journalismus, dass man manchmal gar nicht weiß, welches Thema machen wir heute, welches morgen. Es ist so viel geworden, außen- und innenpolitisch.
So vielfältig ist dann auch die Themenauswahl. Rentenkrise bei der Union trifft Verhandlungen im Ukraine-Krieg. Und Paul Ronzheimer ist immer nah dran und mittendrin. Für diesen Politik-Podcast gab es sogar einen Bambi. In der Kategorie Kultur, wohlgemerkt. Apropos Preise. Der Deutsche Podcast-Preis, eigentlich mal eine der höchsten Auszeichnungen dieser Art hierzulande, fiel 2025 aus. Wegen mangelnder Unterstützung aus der Podcast-Szene, hieß es. Dafür kann man in den USA jetzt einen Golden Globe für den besten Podcast gewinnen. Nominiert sind im ersten Jahrgang natürlich Laber-Podcasts mit Promis. Unter anderem mit den Star-Comedians Amy Poehler oder Jason Bateman. Dabei gab es 2025 auch starke narrative Podcasts mit bemerkenswerten Recherchen und fesselnden Geschichten. Legion zum Beispiel. Nachdem die Journalisten des Podcast-Studios Andan vor 2 Jahren die gesuchte RAF-Terroristin Daniela Klette vor den Behörden aufgespürt haben, dreht sich die neue Staffel um sogenannte Love-Scammer.
Ich bin 66 Jahre alt.
Unsere Geschichte beginnt bei Ramona.
Ich bin in der DDR geboren und aufgewachsen.
Vor ein paar Jahren, da lernt Ramona online jemanden kennen. Gordon. Gordon und Ramona schreiben sich. Viel. Ramona verliebt sich und als Gordon dringend Hilfe braucht...
Meine erste Reaktion war, ja, ich muss helfen.
Da hilft Ramona.
Wirklich?
Kein Zweifel.
Nein.
Diese Hilfe kostet die sehr viel Geld.
Bemerkenswert? Selbst eine Blockbuster-Produktion wie diese kommt nicht mehr ohne große Medienhäuser als Partner aus. Unabhängig entstehen fast nur noch kleinere Projekte, wie der Podcast Leftovers.
Ich kann mich noch gut erinnern, als wir die Diagnose bekommen haben, wie wir dann mit den Fahrrädern auf irgendeine Brücke gefahren sind und dann da standen und dann mein Mann gesagt hat, ah geil, so fühlt sich also ein Schock an.
Kann ich voll bestätigen. Es ist so ein bisschen wie wenn man im Zentrum eines Orkans steht.
Und es total ruhig ist.
Er erzählt von 2 befreundeten Paaren, von denen plötzlich jeweils ein Partner stirbt und lässt die Betroffenen ihre Geschichte selbst erzählen, ohne Host, der moderierend eingreift. Ein Projekt, das zeigt, auch 2025 gibt es noch Spielräume jenseits der etablierten Podcast-Formate. Fürs nächste Jahr wäre dann aber doch ein bisschen weniger nummersicher und ein bisschen mehr erzählerische Innovation wünschenswert.
Kai Sarabi mit einer Übersicht der Podcast-Welt in diesem Jahr. Und wenn ich hier gleich eine Podcast-Empfehlung noch nachgeben darf, unsere Sendung Der Kompressor hat auch einen Podcast. Jeden Freitag die popkulturellen Themen der Woche mit 2 Gästen werden diskutiert. Alle Folgen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt.